Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 259. Heute mit dem Rückblick auf NXT TakeOver Toronto. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute der Christian Dürre von Computech. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Ja, das SummerSlam-Wochenende ist da und wie immer macht NXT TakeOver den Auftakt. Eine schön vollgepackte Card, 5 Matches gab's und ich würde sagen, wir starten auch hier einfach durch. Chris, wie war eigentlich deine Vorfreude auf NXT TakeOver? Ich habe das Gefühl, dass dieses Mal, dieses Wochenende, weiß ich nicht, der SummerSlam steht derzeit, glaube ich, nicht ganz so hoch im Kurs und darunter leidet auch NXT TakeOver so ein bisschen, da habe ich das Gefühl. Der Hype ist so ein bisschen weg.
Absolut. Das Hauptprodukt ist irgendwie so belanglos und macht mich überhaupt nicht an, dass auch irgendwie so die Vorfreude auf TakeOver nicht da war. Auch unter anderem, weil, obwohl das jetzt im Endeffekt ein geiles Match war und auch eine geile Ansetzung, auch so Gargano gegen Cole, muss ich das nochmal sehen? Riddle ist nicht auf der Card, Mia Yim gibt mir nichts, Shayna Baszler ist auch immer das Gleiche. So, also das war irgendwie so ein bisschen eine Wundertüte diesmal. Und da hatte ich dann halt auch nicht so die Vorfreude, bis auf das Triple Threat. Da hatte ich Bock drauf.
Das ging mir so ähnlich. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass man im Vorfeld auch so eine ganz andere Card irgendwie das Gefühl hatte, dass es werden könnte. Ne? Wie gesagt, Killian Dane gegen Matt Riddle hätte man auch draufpacken können. Irgendwie das Breakout-Tournament lief ja auch irgendwie und stand ja die letzten Wochen auch extrem im Fokus. Da gibt's dann quasi jetzt in der Weekly das Finale. Das war ja auch alles irgendwie ein bisschen merkwürdig und ein bisschen hin und her. Ich finde auch, dass man zwar hier mal wieder abgeliefert hat, um das gleich irgendwie vorwegzunehmen, aber also der Aufbau, den haben wir schon besser erlebt. Aber nichtsdestotrotz fand ich auch, dass NXT TakeOver jetzt eine solide Card gewesen ist, sowohl im Vorfeld als auch jetzt, wie sich dann hinterher herausgestellt hat. Und dann lass uns doch einfach mal hier mit dem Rundown loslegen. Ne? Also wir sind natürlich in Toronto, Canada. Wir sind in der Scotia Bank Arena. Angeblich irgendwas zwischen 13.000 und 14.000 Zuschauer in der Halle. Erstmal die Frage, wie hat dir hier der Aufbau der Veranstaltung gefallen, so das Drumherum,
ja, also Stage und alles sah cool aus, die Fans sind gut abgegangen, aber ich war trotzdem ein kleines bisschen enttäuscht, als der Pay-Per-View loslegte und du hast halt auch schon gesehen, sie haben alles darauf ausgebaut, dass jetzt der Slipknot-Song folgt und ich habe dann halt gedacht, dass Slipknot live performt und war dann doch
das
ein bisschen enttäuscht.
Das
hätte ich gern gesehen.
Ja, es war ja so ein bisschen merkwürdig, weil die Musik spielte ja, man hätte erst so ein bisschen Chöre gehabt irgendwo und bevor dann das eigentlich ein Musikstück losging und dann wurde ja auch noch so Licht auf den Eingang gerichtet. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendjemand raus und irgendwas passiert, aber eigentlich bedeutet das nur, schaut bitte hier hin, weil da oben läuft gleich das Video.
Genau, ich habe halt auch irgendwie damit gerechnet, dass irgendwie Corey Taylor rauskommt oder sowas oder sonst irgendwas oder Triple H oder William Regal oder was auch immer und das war einfach nur so, hier, guck mal, Video.
Ja.
Das hätte man doch eigentlich auch anders schneiden können, dass dann halt die Zuschauer am Fernseher in Vollbild halt dieses Video sehen. Und ja, keine Ahnung, das war irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, ich weiß, bei früheren Takeovers hat man es ja oft so gemacht, dass man quasi immer wieder hin und her geschnitten hat, also quasi Vollbild und dann das Bild aus der Halle. Ich glaube, das war ein bisschen zu unruhig. So fühlt es sich aber auch irgendwie merkwürdig an. Also ich glaube auch, dass es für den TV-Zuschauer schöner wäre, wenn man quasi nonstop einfach das Video samt Musik hätte und nicht irgendwie so, ja, dieses Zwischending mit dem Publikum und so. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Was anderes, hier vom Anfang wegzukommen, war auch die Tatsache, dass man ja die Stipulation für die dritte Fall im Main-Event, dass man den schon vorab per Twitter bekannt gegeben hat. Was sagst du dazu? Weil da gab es ja dann Video-Vignetten.
Hatte man?
Ja, man es gab da eine Video-Vignette von von William Regal natürlich, wo er eben angekündigt hat, wir müssen jetzt hier mit der finalen Stipulation, müssen wir eben ein Ende setzen. Und das war dann eben der Barbed Wire Cage, den wir da gehabt haben. Also, fand ich auch merkwürdig.
Ja, wenn du das sagst, dass es so passiert ist, ist es tatsächlich sehr merkwürdig. Aber da ich mich dann meistens irgendwie so von Twitter oder allgemein Social Media fernhalte, dann habe ich das halt auch nicht mitbekommen. Und das war für mich dann schon eine Überraschung. Ich glaube aber auch, die meisten Fans in der Halle haben davon nichts gewusst. Denn als dieser Käfig dann runterkam, konntest du den ja echt nicht sehen, das hatten sie ja gut versteckt da. Da haben sie ja schon ordentlich gejubelt.
Man hatte den ja auch so ein bisschen abgehangen, muss man sagen. Ich glaube, man musste aus einem bestimmten Winkel quasi darauf sehen können, damit du wirklich erkannt hast, dass es ein Cage ist. Aber es gab auch schon im Vorfeld die ersten Tweets wieder, hier sieht so aus, als wäre da irgendwas Großes, Rechteckiges unter der Hallendecke. Wahrscheinlich ist es ein Cage. Also es gab da schon im Vorfeld die Vermutung und dann eben wurde das ja im Rahmen der Pre-Show, der Kick-Off-Show, wurde dann eben auch verlautbart, ja, es gibt dann eben ein Cage-Match als Abschluss. Ich hätte es cool gefunden, wenn man da noch so ein bisschen mit gespielt hätte. Es gab ja dann auch zwischendurch noch einen Spieler, wo dann Jan Gargano irgendwie durch die Halle gelaufen ist, so eine Leiter festgehalten hat. Ich habe ja für mich persönlich auf einen Leitermatch getippt. Hätte ich ein bisschen schöner gefunden, so rein von der Stipulation her und rein von dem Überraschungseffekt her. So, aber naja, gut. Es ist, wie es ist.
Aber das ist dann ja sowieso seltsam, wenn das vor. Also, du sagst, es wurde Ende der Pre-Show bekannt gegeben.
Ja, ja.
Dann hätten das ja eigentlich auch Cole und Gargano mitkriegen müssen. Und die haben ja auch reagiert so, wow, was ist das denn?
Vielleicht waren sie schockiert über all die Waffen und über die Bildgewaltigkeit dieses Cages.
Ich sag mal so, so gut wie der Main Event war, der hatte auch sowieso einige Logiklöcher da drin. Aber da kommen wir dann ja später noch zu.
Genau das. Dann lass mal hier mit der Card anfangen. Wie gesagt, es gab 5 Matches plus ein längeres Segment, was wir dazwischen hatten. Und die Card wurde eröffnet durch das NXT Tag Team Title Match zwischen den Street Profits und der Undisputed Era. Ging knapp 17, 18 Minuten das Match. Und am Ende haben dann die Street Profits hier das Gold mit nach Hause genommen. Hat dich das überrascht und wie hat dir der Kampf gefallen?
Es hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich habe irgendwie ja damit gerechnet, dass entweder die komplette Era mit Gold aus dem Event geht oder sie machen es tatsächlich so, dass quasi die Untertanen von Adam Cole das Gold gewinnen und er steht mit leeren Händen da, dass sich daraus was entwickelt. War es mir irgendwie so ein bisschen zu berechenbar. Die Street Profits sind ja auch noch nicht so lange Champion, ne? Und ich finde die auch nicht so gut, muss ich sagen. Hätte ich lieber stärkere Champions gehabt. Aber das Match an sich, also das war auf jeden Fall das stärkste Match der Street Profits bisher. Es waren sehr, sehr schöne Szenen, sehr schöne Abfolgen da drin. Allerdings gerade so das erste Drittel oder vielleicht auch die ersten zwei Drittel des Matches, da hat man doch schon einige Limitierungen gesehen bei den Profits. Es wirkt bei denen sehr oft halt das so, als würdest du es ihnen ansehen, dass es einstudiert ist, wenn du verstehst, was ich meine. Also du merkst denen an, sie zählen die Schritte oder sie laufen und merken, oh, ich bin zu schnell, ich muss einen Schritt rausnehmen. Dadurch ist der Move dann abgeschwächt, weil sie auf einmal verlangsamen. Hinterher, wo halt sehr, sehr viele schnelle Abfolgen kamen, konnten sie nicht so viel darüber nachdenken, da ging es dann. Aber ich finde die immer noch so ein bisschen unrund, muss ich sagen.
Mir fällt das immer ganz besonders auf, wenn ein Angelo Dawkins im Ring ist. Da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Der hat so seine 2-3 Aktionen, die cool aussehen. Und dann wird es aber auch hin und wieder ein bisschen schwierig. Also irgendwie, da ist er noch ein bisschen grün. Einen Montez Ford finde ich halt mega cool, muss ich dazu sagen. Ich finde, der hat irgendwie was und der hat ja auch eine Athletik da an den Tag gelegt mit Sprungkraft und auch teilweise Aktionsfolgen. Klar, es fehlt hier und da noch so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, die andere Leute eben schon haben. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Also die quasi die Aktionen blind hintereinander reihen und einfach wissen, was sie können, wie sie es verkaufen müssen und wie das dann aussehen muss. Das fehlt bei den beiden noch. Ich sehe es auch so, dass der Kampf in der ersten Hälfte, sage ich dann einfach mal, so ein bisschen gerumpelt hat. Also ich wusste auch nicht genau, welche Geschichte wollen sie mir jetzt hier erzählen. Will man erzählen, dass ja die Undisputed Era vielleicht das bessere Tag-Team ist und so ein bisschen unfairer ist und die Street Profits vielleicht eher so auf die Energie und ich wollte gerade sagen, fast sagen Wildheit, aber diese Publikumsunterstützung irgendwie setzen, das habe ich nicht so ganz genau mitbekommen. Die Undisputed Era auf der einen Seite fand ich hier wieder top, also die haben genau das gemacht, was sie irgendwie immer ausgezeichnet hat. Double-Team-Moves, also es war ja wirklich so, dass eigentlich hatten sie ja immer dann erst den Vorteil, wenn sie zu zweit im Ring gewesen sind und einen von den Street Profits irgendwie durch die Mangel nehmen konnten. Das hat für mich gepasst in der Darstellung. Aber trotzdem, du hast es richtig gesagt, in der zweiten Hälfte hatte ich dann wiederum das Gefühl, dass hier das Match richtig Fahrt aufgenommen hat. Und ab da hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Also ich fand den Kampf insgesamt, du hast es auch absolut korrekt gesagt, das war das beste Match der Street Profits. Insgesamt fand ich den Kampf auch als Opener angemessen. Trotzdem sage ich, wir hatten auch schon stärkere Tag-Team-Opener. Das ist ja so eine schöne Tradition bei Takeovers. Also da gab es für mich schon bessere Matches, oder?
Auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, da sind wir absolut auf einer Wellenlänge. Und ich stimme dir auch zu, dass Montez Ford das Team trägt. Also sollten die beiden mal getrennt werden, dann sähe Angelo Dawkins nicht so gut aus. da fehlt dann doch ein bisschen was. Montez Ford finde ich halt auch, der hat großes Potenzial. Aber da muss noch ein bisschen was kommen. Und ich persönlich, also das ist halt ganz einfach meine subjektive Meinung, ich finde halt das Gimmick und die Gier von den Street Profits irgendwie furchtbar kacke. Und deshalb holen die mich halt einfach nicht ab.
Ja, also bei mir ist genau anders. Ich finde die super unterhaltsam. Ich finde das Intro total cool, als sie da durch das Publikum gelaufen sind und all so, ich fand das super witzig. Die haben mich irgendwie. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich finde Montez Ford extrem gut. Vielleicht liegt es daran, dass die mich irgendwie emotional erreichen. Ich mag das. So, aber das ist auch, glaube ich, sehr subjektiv einfach, weil natürlich kann man das auch nicht mögen und dann funktioniert natürlich auch das gesamte Team nicht. Aber so als besseres Tag-Team hat sich da natürlich dann schon ja eindeutig auch hier die Undisputed Era rausgestellt. Also sie wirkten, finde ich, insgesamt ruhiger und erfahrener und gerade auch wieder eine Kyle O'Reilly. Wie gesagt, was der inzwischen auch an Ruhe in den Kampf bringt. Ich fand ihn früher immer so ein bisschen hampelig, aber die Aktionen von ihm, die haben alle irgendwo einen Sinn. Die Submission-Moves von ihm wirken gut. Die Knie, diese Sliding-Knees, die er jetzt ja vermehrt zeigt, also noch häufiger, als es früher gewesen ist, die mag ich unglaublich gern. Und hier das Finish, um mal darauf zu sprechen zu kommen, auch das fand ich wiederum ziemlich cool, weil da gab es ja erstmal diesen doppelten Spear quasi, erst gegen O'Reilly und dann gegen Fish. Und anschließend den Frog Splash von Montez Ford und damit den Titel gewinnen. Also wie hast du hier das Finale gesehen?
Ich fand das echt gut gemacht und war dann auch jetzt irgendwie, obwohl ich halt eher zur Undisputed Era gehalten habe, war ich jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so. Ich finde die Street Profits jetzt auch selbst nicht blöd oder so. Ich mag halt das Gimmick so nicht so. Aber nee, das hat schon gepasst. Ich bin jetzt halt gespannt, wo sie mit denen hinwollen, gerade weil die auch immer im Main-Roster wieder gezeigt werden und da schon so halb rumspringen. So ein bisschen abwarten, aber wenn mal was nicht so super klar ist, ist ja eigentlich auch positiv zu sehen, gerade bei der WWE, wo vieles einfach nur 0815-Muster ist und danach abläuft. Und wie du gerade schon sagtest mit Kyle O'Reilly, ich glaube, die Undisputed Era insgesamt ist einfach so stellvertretend dafür, wie sehr das Performance Center tatsächlich hilft von der WWE. Ja. Auch ein Adam Cole, der hat sich sehr gemacht. Also ist es nicht so, dass der als fertiger Indie-Wrestler dahin gekommen ist und einfach nur den alten Stiefel wieder darunter spielt. Der hat sich wirklich sehr, sehr verbessert, gerade in Sachen Ausstrahlung und wie er ein Match aufbaut und wie er verschiedene Moves sinnvoll einsetzt. Und beim Kyle O'Reilly merkst du das auch, ein Roderick Strong, der ein ganz, ganz toller Wrestler ist, aber halt mit null Charisma gesegnet wurde. Auch der hat viele, viele Schritte nach vorne gemacht. Also dieses Performance Center, das gibt's nicht ohne Grund.
Das stimmt auf jeden Fall, wie gesagt. Also ich mochte Kyle O'Reilly früher überhaupt nicht. Ich weiß, dass viele den extrem gehypt haben, bevor er auch zu NXT, zu WWE gegangen ist. Ich mochte ihn davor überhaupt nicht. Und jetzt inzwischen gefällt er mir eben super gut. Auch bei Red Dragon war es für mich auch immer so, dass Bobby Fish so der Eyecatcher gewesen ist, muss man so zu sagen. Und inzwischen hat Kyle O'Reilly in meinen Augen ihn komplett überflügelt.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also ich fand anfangs, als ich bei NXT aufgetaucht bin, fand ich auch Bobby Fish interessanter. Aber das kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, natürlich, dass Bobby lange Zeit ausgefallen ist, ne?
Ja,
das gehe ich von aus, ja. Der hat jetzt so seine, Anführungszeichen, alte Persönlichkeit immer noch. Und O'Reilly hat sich in der Zeit halt weiterentwickelt mit so viel Screentime, die er da hatte. Ich mag sie aber beide total gern. Das ist ein geiles Tag-Team.
Kurze Frage hier noch zu dem ja, Titelverteidigung von den Street Profits, weil wir haben ja heute auch so eine kleine Umfrage bei Facebook online gestellt und da wurde das auch teilweise kritisiert, dass wir jetzt quasi die Tag Team Champions von NXT weiterhin wahrscheinlich ja bei Raw irgendwie haben und man da quasi so ja auf zwei Bühnen tanzt. Siehst du das als Fehler? Dann hätte man hier sagen müssen, okay, jetzt die Street Profits, die müssen jetzt einfach hoch und dann ist das so und dann verlieren sie auch ihren Titel oder sagst du, mein Gott, dann sind sie halt eben bei NXT und bei Raw und damit kann ich eben leben.
Ich will nicht sagen, dass es ein Fehler ist, ich finde es einfach irgendwie seltsam. Also ich kann das schon verstehen, dass da die Street Profits, dass das gesehen wird, dass die großes Potenzial haben fürs Main Roster, weil sie halt so in so Backstage-Segmenten unterhaltsam sind. Aber warum sie die überhaupt irgendwie jetzt in der letzten Zeit da immer wieder gebracht haben, das habe ich schon nicht verstanden, weil eigentlich haben sie genug Leute, die sie mal irgendwie sinnvoll einsetzen müssten. Und müssten da nicht so einen halbgaren Mist machen, dass sie dann noch irgendwie NXT-Leute da rumtouren haben. Und ja, also deshalb hatte ich schon fast gerechnet, sie verlieren den Titel, dass sie dann ins Main-Roster gehen, obwohl das auch einfach meiner Meinung nach noch zu früh ist. Die Gründe habe ich ja vorhin schon genannt.
Ja.
Es ist einfach, ja, keine Ahnung, es ist halt WWE im Jahr 2019. So nicht richtig durchdacht, nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war ja eine Geschichte, dass Paul Heyman persönlich die ja hochgeholt hat, weil er gesagt hat, damit kann man eine jüngere, die Zielgruppe erreichen irgendwo, ne?
Welche Zielgruppe? Welche Zielgruppe spricht denn genau, die wird denn genau von den Street Profits angesprochen?
Keine Ahnung, junge Farbige. Ich weiß es nicht.
Ja, aber dafür sind die Street Profits doch zu sehr Klischee irgendwo, oder?
Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Also, aber das ist ja, ich gebe ja nur das wieder, was ich irgendwo gelesen habe. Und ich muss auch sagen, dass mich diese Segmente mit den beiden halt schon unterhalten. Also auch wenn ich offensichtlich nicht Teil der Zielgruppe bin und nicht mehr Teil der WWE-Zielgruppe bin aktuell. Aber ich finde es eben auch merkwürdig. Andererseits denke ich mir aber auch, vielleicht müssen wir als Fans auch weg von diesem typischen so, der eine ist da, der andere ist da, der andere ist da. Weil inzwischen ist es ja auch einfach so, dass das ja so als Gesamtpaket quasi verkauft wird, also das gesamte WWE-Produkt und dass ja auch NXT jetzt ja eventuell auch dann irgendwie bei Fox landen könnte. Weißt du, dass das quasi so ein einziger Haufen ist und dass das durchaus mal passieren kann, dass da was hin und her geschoben kann. Ich glaube,
ja, aber ja, das würde ich dann als Fehler sehen. ganz ehrlich, es ist doch so, einmal, NXT wird momentan immer noch eigentlich irgendwie rausgenommen da, ja. Das ist so, das kocht so sein eigenes Süppchen. Jetzt auf einmal, irgendwie kommt es durch die Street Profits da doch rein und wenn es dann vielleicht auf Fox läuft, weil ihnen der Arsch auf Grundeis geht, dass sie keine Konkurrenzsendung haben, wenn AEW dann loslegt mit der Weekly. Und deshalb wird alles in einen Topf geworfen und verrührt und daraus soll dann der leckerste Brei der Welt kommen, oder? Das ist doch Schwachsinn. Also wenn das der Plan von WWE ist, dann sage ich wirklich, sorry Leute, bitte geht ins Altersheim, aber lasst das irgendjemand anderen machen. Das kann nicht gut gehen.
Ich glaube, dass wenn du das nicht übertreibst, dass es durchaus in Ordnung ist, sagen wir es mal so.
Du meinst nicht so übertreiben wie hier den Swap da zwischen Raw und SmackDown jede
verfickte Woche? Ja gut, das ist ja sowieso Mumpitz. Das ist ja eh Mumpitz, was sie da machen. Da haben wir uns ja auch schon oft genug drüber
ausgelassen. Ja, und glaubst du, das ist da dann anders?
Hoffentlich nicht, aber es soll ja dann auch striktere Trennungen eigentlich geben. Das ist ja auch wiederum das. Aber egal wie. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall die Street Profits, die jetzt hier Champions bleiben und die dann eben auch mit dem Gold sich dann wahrscheinlich bei Raw wieder präsentieren. Damit müssen wir erstmal leben. Ich weiß eben auch nicht, ob man es als Fehler bezeichnen kann. Oder ob das einfach so eine Entscheidung gewesen ist, dass man jetzt eben sagt, ja, okay, dann kriegen die eben so ein bisschen Airtime, sind aber noch nicht aktiv im Ring bei Raw und holen sich extra noch ein bisschen Erfahrung bei NXT. Und das könnte ich wiederum nachvollziehen, weil vom Mikrofon sind die beiden auf jeden Fall eine Bereicherung für Raw. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich will die eben auch jetzt nicht als reguläres Tag-Team irgendwo bei Raw schon rumgeistern sehen, weil da haben wir ja genug eigentlich derzeit.
Ja, die nicht richtig eingesetzt werden. Und wir haben ja eigentlich auch genug Leute, die am Mikrofon funktionieren, die bei Raw was machen könnten. Und immer in diesen Backstage-Segmenten, wie wär's denn mal mit Stories, die Leute mitreißen? Und nicht immer nur irgendwas haha, witzig dahingeschissen ist. Ach, Du merkst mir schon an, wie viel Lust ich auf den SummerSlam habe.
Es wird lustig. So, machen wir weiter hier. Wir haben danach einen kurzen Einblend natürlich für mal ins Publikum. Wir haben einen Ricochet, der sich kurz feiern lässt. Und danach gibt es dann die Vorschau auf das nächste Match. Und das ist natürlich Io Shirai gegen Candice LeRae. Und ja, wie gefällt dir die neue Io Shirai?
Sehr, sehr gut. Ich fand sie vorher ja schon gut. Und jetzt, ich glaube, das ist so das gewisse Etwas, was da noch gefehlt hat bei ihr. Jetzt das Auftreten, das finde ich richtig stark. Und im Ring, machen wir uns nichts vor, ist sie sowieso wahrscheinlich eine der besten Wrestlerinnen der Welt.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also, sie hat auch diese Entwicklung gebraucht, weil ich finde, vorher war sie so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz böse, war sie einfach eine relativ austauschbare japanische Wrestlerin.
Ja.
Mit dem Gimmick zumindest. Klar, hervorragende Wrestlerin, haben wir auch schon tausendmal gesagt. Aber das Gimmick war super generisch irgendwo. Und das jetzt, was jetzt da an Tag liegt, auch mit der Musik, die fand ich super geil. Auch mit den Lichteffekten, die man da gehabt hat. Und hier hat man, wie ich finde, ein extrem starkes Damenmatch auf die Beine gestellt. Also Io Shirai und Candice LeRae ist ja auch eine hervorragende Wrestlerin. Und gerade als Babyface ja extrem gut einsetzbar. Und dadurch haben die beiden hier sehr gut zusammengespielt. Also ich finde, dass gerade diese Unschuldigkeit, eine Candice LeRae, also sie ist ja für mich ist sie sowas wie der frühe Johnny Gargano, nur eben in der Damendivision. Also so ganz, so ein bisschen unbedarft, aber eben dann auch, wenn es drauf ankommt, eben auch ein bisschen aggressiver und so. Und Io Shirai hier eben als die, ja, ne, als die harte, als die gnadenlose. Das hat mir hier extrem viel Spaß gemacht. Also, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Genau so. Das war für mich das beste Damenmatch, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe.
Ja.
Jetzt Promotion-übergreifend tatsächlich. Ich fand das absolut stark. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Candice mal vernünftig ihre In-Ring-Persönlichkeit präsentieren durfte. Sonst ist sie einfach zu oft irgendwie diejenige, die rauskommt und jemanden, der verprügelt wurde, in den Arm nimmt oder einfach nur Johnny Garganos Frau.
Ja.
Daher hat mich das auch ein bisschen genervt, dass Mauro Ranallo dann hinterher doch noch anfing. And she's Johnny Garganos wife. Ja, das wissen wir. Halt doch mal die Fresse. Das tut hier nichts zur Sache. Ne? Also das hat mich sehr gefreut, dass sie da wirklich, wirklich stark auch dargestellt wurde. Das war ein absolut tolles Match, von Anfang an Tempo drin, tolle Charaktere, das war so dieser Kontrast, der da aufeinander geprallt ist. Und was ich auch noch sagen möchte, genau wie bei Gargano, ist es auch bei Candice LeRae einfach, dass sie als Babyface funktionieren, die sind halt einfach super authentisch.
Ja.
Die beiden sind halt einfach super nette Menschen. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe sie ja mal kurz getroffen, die sind halt so die freundlichsten Menschen, die du abseits von Daniel Bryan treffen kannst eigentlich.
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also ich habe die auch ja schon ein paar Mal, hier in Deutschland waren sie ja auch schon einige Male und die sind super auch fannah natürlich und auch
ja.
Sehr genügsame Menschen und total entspannt. Und deswegen, das passt hier hervorragend, was Io und Candice LeRae auf die Beine gestellt haben. Und es ist ja nicht nur so, dass die Charaktere hier gut gepasst haben. Das Wrestling war auch noch top, was die beiden hier geliefert haben. Also auch
absolut.
Io mit dieser Ruchlosigkeit, die sie an den Tag gelegt hat. Und auch diese, weißt du, als sie dann eine Aktion gekontert hat, so nach dem Motto, ah, komm. Ne, ist doch nichts für mich, ne? Und Candice, die sich dann immer wieder zurückkämpfen musste und auch teilweise auch wirklich dann die spektakulären Aktionen gezeigt hat, dieser Suicide Dive nach draußen in DDT, sah kurz vor gebotscht aus, aber hat für mich dann gut in diese ganze Geschichte reingepasst. Und eine Io Shirai, die da auch wirklich mit der Athletik und mit all dem, was eben diesen Charakter auszeichnet, da immer wieder kontert. Also Ich war da sehr begeistert, inklusive dann natürlich gab es am Ende auch noch die Spanish Fly mal wieder. Das ist ja derzeit sehr.
Ich wusste, dass
Mode.
Das ansprichst.
Die sah aber trotzdem gut aus und ich, wie gesagt, ich kann ja damit leben. Wir kommen im Main Event noch zu den Canadian Destroyern, da hatte ich so meine Probleme mit.
Ich wusste, dass das jetzt kommt, ja.
Aber ich finde, man hätte hier echt einen guten Job gemacht, eine Candice LeRae in der Niederlage stark aussehen zu lassen und
ja.
Eine Io Shirai mit ihrer neuen Persona und diesem neuen, arrogant, harten Badass-Getue hier overzubringen. Also das war klasse, klasse Damenmatch.
Absolut. Das Tempo von Anfang an hoch. Die Aktionen haben alle gepasst, die Persönlichkeiten wurden in den Moves quasi umgesetzt. Das war richtig, richtig groß. Und Also es hat mich wirklich gefreut, nach einiger Zeit, wo ja doch so viele Damen in NXT weggebrochen waren und ins Main-Roster gegangen sind, da nochmal so ein richtig geiles Damen-Match bei NXT zu sehen. Also ganz, ganz großes Tennis.
Ja, bin ich komplett bei dir. Es war auch so, dass das Publikum ja auch so langsam in das Match reingefunden hat. Ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang war man schon dabei, aber je länger dieser Kampf ging, umso mehr hast du gemerkt, die Leute sind halt richtig gefangen von dem Match. Und das spricht ja auch wiederum extrem für die Qualität. Und wir kommen gleich noch auf das andere Damen-Match zu sprechen. Da war das komplette Gegenteil, oder?
Ja, ganz genau. Also hier, als Candice und Io rauskamen, war das Publikum ja eher verhalten. Und
Ja.
es wurde halt von Minute zu Minute sind die mehr abgegangen. Und dieser Kampf wurde ja auch von Minute zu Minute besser und hat sich immer weiter gesteigert. Und das war halt wirklich schön, dass es dann so gewürdigt wurde von den Fans auch, dass dieser da wirklich einfach so ein klasse Match da abgeliefert haben. Und naja, und dann hinterher kam halt,
Nee, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie hat dir das Finish gefallen? Es gab ja diese Koji-Klatsch-Variation. Erst war es ein Koji-Klatsch, dann war es irgendwie so eine Beinschere, Bein-Leg-Sleeper, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall ist hier dann Candice LeRae ohnmächtig geworden. Hat das für dich gepasst?
Absolut, ja, klar. Sie hat ja sie hat so viele Aktionen gefressen über das komplette Match und hat nie aufgegeben, immer ausgekickt oder sich weggezogen oder befreien können oder was auch immer. Und dass dann sie zum Schluss verliert, wo sie dann eigentlich einfach nichts mehr dazu kann. Sie will nicht aufgeben, aber sie verliert halt das Bewusstsein. Das finde ich hat den Charakter halt noch mal ordentlich gestärkt.
Es war ja auch so, dass sie ja vorher auch schon den Moonsault eingesteckt hat und da wirklich nochmal ausgekickt ist. Und da hast du gemerkt, so alle Leute so, boah, was ist hier aus dem Moonsault, aus dem berühmten Io Shirai Moonsault? Und dann ist Io ja nochmal ausgerastet, hat ihr nochmal links und rechts ein paar um die Ohren verpasst und dann eben den Koji Klatsch. Ich fand das auch innerhalb der Matchgeschichte, hat das gut funktioniert und hat gut gepasst und war auf jeden Fall emotional echt ein Überraschungshit, was wir hier auf der Card gehabt haben. Also ich fand, das war super rund und hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. So. Ausrufezeichen. Tolles Match. Nicht nur für Fans des Damenwrestlings, sondern einfach vom Wrestling des Allgemeinen. Weiter ging es mit einem ja, Segment, würde ich mal sagen. Also noch während der Videos, die da liefen, taucht dann plötzlich Matt Riddle auf und brot einmal ins Mikro und ruft Killian Dane heraus, mit dem er ja schon in den Vorwochen gefehdet hat, wo es auch Attacken gegeben hat. Und da gab es einen wilden Brawl inklusive abschließenden Bump mit einem armen Opfer durch einige Tische. Wie hat dir hier eben dieser Angle gefallen? Also es war ja wirklich dann ein relativ langer Brawl über mehrere Minuten, erstmal so ein bisschen im Ring, dann draußen und dann eben der Table Bump. Ich finde, man hat es hier gut gemacht, ja gerade in Killian Dane, der ja so ein bisschen, ja, soll man sagen, so ein bisschen geprügelt aus Main Roster wieder zurückgekommen ist, dass man den hier wieder als Monster wieder neu einführt.
Genau das. Also mir hat das Segment sehr, sehr gut gefallen und ich hätte gern mehr davon gesehen. Ich hätte halt gern gehabt, dass William Regal rauskommt und sagt, okay, Freunde, ihr bekommt jetzt euer Match, Shayna Baszler will sowieso niemand sehen. Liegt das von der Karte? ernsthaft, gut aufgebaut, aber ja, ich hätte halt gerne gesehen, wie es weitergeht, einfach. So ein Streetfight oder sowas wäre halt was gewesen. Ich glaube, das passt bei den beiden auch irgendwie so von den Styles, die da aufeinandertreffen. Und
Ja.
ja, Killian Dane ist ein echt, echt guter Wrestler, das wissen wir alle. Und es ist ein bisschen schade, dass er sowohl bei Sanity erst ein bisschen und dann halt hinterher im Main-Roster noch mehr untergegangen ist und irgendwie immer nur dabei war.
Ich fand das auch absolut in Ordnung in der Art und Weise, wie man das hier aufgedröselt hat. Ich habe im Vorfeld von NXT TakeOver auch gedacht, dass wir dieses Match hier tatsächlich schon auf der Card sehen werden. Andererseits, es kann natürlich sein, das nächste Takeover kommt bestimmt und man braucht auch noch ein bisschen Futter jetzt für die Weeklies bis Wargames ist ja das nächste. Mal schauen, aber die Fehde zwischen den beiden, die kocht jetzt ja auf jeden Fall hoch und wie du schon richtig gesagt hast, also das sind zwei talentierte Leute, die auf jeden Fall ein gutes Match sich liefern können. Ich weiß eben nicht, ob das für Matt Riddle, der ja doch eigentlich schon mit sehr viel Vorschusslorbeeren zu NXT gekommen ist, ob das für ihn nicht schon so ein kleiner Abstieg ist. Also wie siehst du das? Wie siehst du da gerade seine Position innerhalb von NXT und innerhalb der Promotion?
Ich glaube, Riddle ist ein Sonderfall da tatsächlich. Der Typ bringt halt alles mit. Das Einzige, woran er arbeiten musste, war so ein bisschen Micwork und sein Selling. Aber das Gute ist, Riddle ist halt nicht blöd. Auch wenn er kifft wie ein Blöder, er ist nicht blöd. Er sagt ja auch selbst so, seine Schwäche war immer das Selling, weil er das halt aus der UFC anders gewohnt war. Da zeigst du halt nicht, dass dir was wehtut, ne?
Ja.
Ich glaube, bei Matt Riddle sind die sich so sicher, dass das einfach ein Star ist, dass sie den einfach bei NXT müssen sie ihn nicht als den großen Star präsentieren. Und sie lassen ihn da in Ruhe in eher mitkardigeren Fäden quasi einfach noch an gewissen Dingen arbeiten und suchen den richtigen Zeitpunkt, um ihn hochzuziehen.
Ja, ich das bin
ist,
gespannt.
Das ist so mein Gefühl. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen, warum der nicht weiter gepusht wird. Aber andererseits, wo ist Keith Lee? Ist er immer noch verletzt?
Nee, der ist inzwischen wieder fit und ja, ne?
Dann holt den doch mal wieder hier vernünftig auf so ein Takeover da. Der ist fantastisch.
Das Problem ist, glaube ich, mittlerweile, dass man viel zu viele gute Leute hat, um die in 5 Matches bei dem Takeover zu verbraten.
Wie gesagt, dann kann man halt auf so einen Shayna Baszler-Kampf verzichten.
Ja, aber es ist ja auch wirklich so. Guck mal, wir haben jetzt allein quasi mit diesem Breakout-Tournament und mit der Fehde hier mit Killian Dane und Matt Riddle hatten wir eigentlich noch 2 Matches, die du problemlos auf die Karte hättest packen können. Dann hast du noch ganz viele andere neue Stars irgendwo, plus eigentlich auch einige altbewährte, die sich schon einen Namen gemacht haben, die du alle unterbringen könntest. Also du hättest hier auch problemlos einen ganz großen Event aufziehen können, so im Sinne von, ja, machen wir wieder 4 Stunden draus oder sowas. Man hat inzwischen Luxusprobleme, glaube ich, bei NXT, dadurch, dass man eben so eine rigorose Verpflichtungspolitik zuletzt befolgt hat. Du kannst nicht alle einsetzen in der Art und Weise, wenn du an der alten Konzeption der Pay-Per-Views festhältst. Also, oder wie siehst du das?
Ja. Ist wahrscheinlich so. Also, ich glaube, über kurz oder lang wird es so kommen, dass ein NXT-Event 4 Stunden geht. Ich rechne damit dann, dass dann, keine Ahnung, wahrscheinlich der Takeover zur nächsten WrestleMania dann so lang sein wird.
Ja.
Denn sonst, wenn du so viel Talent hast, du musst es halt irgendwie einsetzen. Und du kannst ja auch nicht sagen, okay, die Reihen leeren sich wieder. Das Main-Roster ist ja auch eigentlich ziemlich voll. Wenn du da einfach nachstopfst, da bekommen die Leute halt auch nicht ihre Einsatzzeiten dann. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Auch wenn es ein Luxusproblem ist, ist es ein sehr großes Problem tatsächlich.
Und ich rechne auch damit, dass wir auf absehbare Zeit tatsächlich die 2 Stunden kriegen bei NXT. Das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt, weil du einfach so viel Talent hast, was du eben irgendwie unterbringen musst. Und auch hier, da wird sich dann erst zeigen, ob das eine Gefahr für das Produkt ist. Verliert das ein bisschen von diesem Besonderen, wenn du eben 2 Stunden hast? Kriegt man die Stories noch so hin, wie man das über viele Jahre gemacht hat? Das ist ein großer Umbruch, der hier für NXT bevorsteht. Und ich finde, dieser Event zeigt eindeutig, dass es da eben eine Umbruchsphase gibt. Also es ist jetzt nicht, der Umbruch ist jetzt nicht 100% da. Also es ist jetzt nicht so, als ob man jetzt sagen würde, jetzt gehen alle hoch oder sonst irgendwas, wie wir es früher gehabt haben. Aber es wird eine ganz klare Entwicklung in den nächsten Monaten da geben. Egal, ob es jetzt durch Fox ist oder auch einfach durch die Produktion dieser Wrestling-Show an sich. Ich glaube, da muss es irgendwann einfach einen Schritt in die nächste Richtung gehen. So. Was haben wir noch? Wir haben einen Austin Theory von Evolve, der sich hier im Publikum gezeigt hat, sprich die nächste Verpflichtung. Wir hatten auch noch einen Walter übrigens, ne? Der sich gezeigt hat. Der kam, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der war auch hier in dem Segment. Wir haben ein, wie ich fand, fantastisches Entrance-Theme und Entrance, wie sagt man, wie nennt man das denn, wenn man was zusammenbaut? Eine Montage quasi, eine Entrance-Montage hier gehabt. Ich habe sehr laut gelacht, als beim Entrance von dem Velveteen Dream erstmal die Mountie-Musik ertönt ist. Wie war das bei dir?
Ja. Also ich habe ja schon damit gerechnet, dass wieder irgendwas kommt, weil der Velveteen Dream hat ja immer irgendwas Außergewöhnliches dabei. Und ich habe mich ein bisschen gefreut, ja.
Und dann eben die Tänzer der Toronto Raptors, die dann hier noch den Dream angefeuert haben und dann noch ihren Tanz gemacht haben, war auch cool. Ich finde, das unterstreicht auch immer diese Sonderstellung vom Dream und auch generell die diese ganze Figur vom Dream, dass er eben da was Besonderes ist, dass er immer diesen Special Entrance kriegt. Das finde ich geil. Und natürlich gab es dann ein 3-Way-Match um die NXT North American Championship zwischen dem Champion, dem Velveteen Dream, Pete Dunne und Roderick Strong. So, das war auch für mich ein Match, auf das ich mich besonders gefreut habe, weil wir haben 3 unglaublich talentierte Leute. Wir haben einen zurückkehrenden Pete Dunne. Wir haben einen charismatischen Velveteen Dream und Roderick Strong, wie du schon gesagt hast, der im Ring einfach herausragend ist. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht die Charisma-Bombe ist. Aber diese drei haben hier eben auch hervorragend zusammengespielt. Wir hatten einen Dream dabei, der am laufenden Band irgendwelche Bret Hart-Hommage-Aktionen hier gebracht hat. Ich fand, das war ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Wie hast du den Kampf gesehen?
Ja, absolut. Es war ja auch von Anfang an Vollgas. Sie haben das sehr schön gemacht. Beim Triple Threat hast du ja so, immer so die Gefahr, dass es so auch dieses 0815 WWE-Booking hat. Einer fliegt raus, zwei hauen sich, der eine kommt wieder rein, ein anderer geht dafür raus. Und das zieht sich durch den ganzen Kampf. Und hier haben sie diese Phasen aber vernünftig aufgebaut, geschickt genutzt. Und dann hinterher waren ja auch die meiste Zeit dann alle drei im Ring. Wo dann halt auch coole Aktionen waren. Also was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, war, wo Pete Dunne und der Dream in den Seilen hingen und Roddy ist immer in die Seile gegangen, hat jeden Vorarm verpasst, wieder in die Seile zurück. Das war schön. Das war ein bisschen albern, aber es war sehr schön.
Da waren ja so diverse Aktionen dabei, die so hart an der albernen Grenze gewesen sind. Ne? Also auch diese Schlagwechsel, die drei ja teilweise da unter sich ausgemacht haben, ne? Wo sie dann einfach nur teilweise komplett wild aufeinander eingeprügelt haben. Auch Pete Dunne, der dann mal wieder versucht hat, die Finger seiner Gegner zu brechen. Eigentlich hast du das Gefühl gehabt, dass jeder will irgendwo seine Trademark-Moves möglichst an beiden unterbringen. Also wir haben Roderick Strong gesehen, der diesen Stronghold quasi an beiden probiert hat. Und Pete Dunne hat versucht, beiden den Finger zu brechen. Ich fand auch diesen Coast-to-Coast-Elbow eines Velveteen Dream, gesehen haben, sehr beeindruckend. Also da waren schon jede Menge clevere Ideen dabei. Und jetzt die Frage, wir haben jetzt hier natürlich einen Pete Dunne, der gerade erst zurückgekehrt ist und der am Ende aber auch den Pin frisst. Wie hat dir das gefallen? Ich weiß, du bist ein großer Pete Dunne-Fan.
Ja, ich habe tatsächlich, als der Pin durchgezählt wurde, habe ich überlegt, wie mir das gefällt. Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Also es ist jetzt nicht, dass ich mich da furchtbar aufrege oder irgendwie unglücklich bin. So ganz passend tut es mir aber auch nicht. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, denn mit Pete Dunne haben sie sowieso noch einiges vor. Ich glaube, das steht seit gewisser Zeit schon fest. Das haben wir ja auch schon oft genug gesagt im Podcast. Die wissen einfach, dass das eine sichere Bank ist, dass der ein Topstar werden kann. Und er durfte halt in dem Match auch sehr viel zeigen und auch gewisserweise bestimmen. Und er hätte ja hinterher auch fast noch gewonnen. Er hat ja das Bitter End durchgebracht und das Cover wurde dann aber noch unterbrochen und deshalb fühlte es sich jetzt nicht irgendwie wie eine super klare Niederlage an, gerade da er ja auch quasi zwei Aktionen abbekommen hat dann hinterher, um überhaupt liegen zu bleiben dann beim Pinfall. Deshalb ist schon in Ordnung. Aber was ich noch anmerken möchte, was mir sehr gut gefallen hat, dass das Match irgendwie der Roderick Strong Showcase war, so kam es mir teilweise vor. Also gefühlt gab's den ganzen Kampf über irgendwie so 250 Backbreaker von ihm.
Das stimmt, aus jeglicher Position, aus der Powerbomb, aus dem Back-Suplex und alles Mögliche. Das finde ich aber geil. Er ist ja auch der Messiah of the Backbreaker.
Ja, und das haben sie auch ein paar Mal betont. Ich glaube, das wollten sie in diesem Match noch mal richtig unterstreichen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da dann auch für Roddy jetzt in eine bestimmte Richtung geht dann, was er auch verdient hätte. Ich hoffe, er kann das dann mit seinem doch eher kümmerlichen Charisma auch tragen, wenn sie ihn ein bisschen größer darstellen wollen.
Ja, die Frage ist, in welche Richtung würdest du ihn denn da schieben? Siehst du ihn hier in der North American Title Richtung? Oder was glaubst du, was stellt man mit Roderick Strong an? Weil gerade auch in der Undisputed Era wäre er ja eigentlich prädestiniert für den Midcard Title, oder?
Ja, ich glaube, bei Roddy ist es tatsächlich schwer, das zu sagen. Eigentlich würde ich auch sagen Midcard Title. Eben aufgrund des fehlenden Charismas auch. Aber so Animositäten zwischen ihm und Cole und sowas kann man natürlich auch bringen. Also ich glaube, man könnte ihn auch gut aufbauen, so als Übergangsgegner für den NXT-Champion dann. Hängt halt so ein bisschen davon ab, wie man es umsetzt und wie sehr Roddy sich damit wohlfühlt und wie er das kompensieren kann dann in der Rolle. Schwierig.
Ja, plus wir haben natürlich jetzt auch dann als nächstes Event die Wargames. Das ist ja ohnehin eher was, wo man dann auf Tag-Teams wieder dann setzt oder auf Stables. Also insofern, da kann man dann auch so ein bisschen auf Zeit spielen, sage ich jetzt einfach mal ganz blöde. Ne? Da kann man den Fokus natürlich dann sehr auf die Undisputed Era setzen. Von mir ist auch so im Sinne, Mensch, wir hatten so viele Chancen, hier das Gold zu holen. Wir haben es nicht geschafft, aber eins haben wir ja noch. Und jetzt müssen wir die Wargames nutzen, um NXT wieder unseren Stempel aufzudrücken. Also da sehe ich jetzt eher die Chance und dann eben ja, sind wir ja schon fast im nächsten Jahr, mehr oder weniger. Und dann kann man dann sich überlegen, wie man das weiter aufdröselt. Aber ich sehe es, ich kann mir bei Roderick Strong auch nicht so richtig vorstellen, wo der Weg dahin führen wird. Ich tue mich da auch wirklich schwer. Wie siehst du den Weg jetzt für Velveteen Dream?
Ist tatsächlich auch schwer, das zu beschreiben. Also eigentlich, eigentlich müsste der Velveteen Dream so over, wie er ist, und so unfassbar stark, wie der sich einfach verbessert hat. Und er war ja von Anfang an, seit seinem Debüt war er wirklich gut. Seit man ihn das erste Mal im Ring gesehen hat, dann auch gegen Aleister Black in dem Kampf damals. Und er ist ja noch besser geworden. Er ist super over. Eigentlich müsste es für den eher Richtung Main-Title gehen oder sogar Main-Roster. Als weiter North American Champion. Also deshalb hatte mich das auch ein bisschen gewundert, dass er verteidigt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe damit gerechnet, dass entweder Roddy oder dann das Ding holen.
Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass es eine Titelverteidigung gibt. Ich habe gerade das fantastische Szenario in meinem Kopf ausgemalt, dass es für das NXT Takeover bei der nächsten WrestleMania gibt's die Ultimate Challenge vom North American Champion Velveteen Dream an den Heavyweight Champion Adam Cole, und dann kommt der Velveteen Dream mit der Ultimate Warrior Musik rein und der Bemalung und so.
Ich weiß nicht.
Ah, mein Gott, ich fände es lustig.
Ja, das würde funktionieren, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob's nicht besser ginge.
Ja. Deswegen mache ich nur einen Podcast und bin nicht bei WWE angestellt oder bei NXT.
Na gut, wärst du bei WWE angestellt, dann könntest du mit viel hirnrissigeren Ideen kommen.
Das stimmt wahrscheinlich auch. Egal wie, auch hier dieser Three-Way, den wir hier gehabt haben, sehr unterhaltsam, von den Aktionen her, von den Geschichten her, auch am Ende. Das Finish hat für mich auch gepasst. Ich habe zwar auch ein bisschen mit den Zähnen geknirscht, dass ausgerechnet Pete Dunne hier eben den Pinfall frisst, kann damit auch leben. Und man muss erstmal sehen, wie man jetzt ihn auch wirklich in das NXT-Roster jetzt wirklich integriert und welche Position man ihn da für ihn sieht. Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass wir bei so vielen Talenten, die wir hier haben, so viele Fragezeichen im Kopf haben, weil es einfach keinen klaren Weg irgendwo gibt. Das ist schon spannend, was da gerade passiert. Weiter geht's. Wir haben noch kurzes Backstage-Segment gehabt, und dann ging's weiter mit dem nächsten Titelmatch, und das war das wahrscheinlich schwächste Match auf der Card mit deutlichem Abstand, und das war nämlich der Kampf um die NXT Women's Championship zwischen Champion Shayna Baszler und Mia Yim. Und ja, es war keine Vollkatastrophe, aber es war eben auch nicht Wunder wie geil. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich hab's ja wie immer mit meiner Freundin saß irgendwie daneben, und die meint so, sag mal, was ist denn da los? Ich so, ja, ich weiß auch nicht. Da war halt irgendwann komplett die Energie aus dem Kampf raus. Es war die Energie aus der Arena raus. Was ist da passiert, Chris?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe irgendwie. Also fangen wir einfach mal beim Match selbst an. Die ersten 10 Minuten fand ich halt grausam. Da war nicht irgendwie, da war kein richtiges Tempo, keine richtige Abstimmung, kein richtiger Aufbau. Aktionen sahen oft so ein bisschen doof aus. Das war halt nicht mitreißend. Hinterher, so die letzten paar Minuten, ja, da war es vollkommen okay, aber davor war es halt wirklich so, das war so ein Match, wie man es von Shayna Baszler gewohnt war, bevor sie das erste Mal den Titel gewonnen hatte. Denn sie hatte sich seitdem ja schon verbessert, obwohl ich sie immer noch unterdurchschnittlich finde im Ring. Und ich glaube, dann hast du einmal dann eben davor Matches gehabt, wo die Crowd sich ziemlich verausgabt hat, weil die so mitreißend waren. Da war einfach mal eine Pause nötig. Und dann hast du halt noch das Problem mit den beiden Wrestlerinnen selbst. Also Mia Yim hat mir bisher nichts gegeben irgendwie so an ihrer Persönlichkeit. Die ist mir, also ich finde die jetzt nicht schlecht oder so, die ist mir einfach egal. Mhm. Also das hat mich nicht mitgerissen und Shayna Baszler habe ich halt mittlerweile einfach zu oft gesehen, auch genau in dieser Position, genau in diesem Match, denn genau dieses Match, das hast du halt schon mindestens 10 Mal von ihr gesehen. Und ich glaube, das hat sich halt auch einfach, ich glaube, der Reiz ist verflogen einfach von Shayna Baszler als Titelträgerin, wie sie diesen Titel präsentiert, wie sie ihn verteidigt, wie die Matches immer ablaufen. Das ist genauso, wie es ein bisschen bei Gargano ist. Das hast du ja auch gemerkt hinterher beim Main Event, wie die Fans reagiert haben. Die waren eher auf der Seite von Adam Cole. Weil, obwohl jeder Johnny Gargano mag und er regelmäßig coole Matches macht, es ist einfach so ein bisschen die Luft raus aus der Story. Babyface Gargano jagt dem Titel hinterher.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Hier war es für mich so, dass der Anfang, da waren noch so ein, zwei Aktionen dabei, wo ich dachte, so, oh, okay, mal gucken, in welchen Weg sie jetzt gehen. Es gab ja dann diesen Ringtreppenspot zum Beispiel, wo Mia Yim ja den Arm von Shayna Baszler eingeklemmt hatte und dann eben selbst einen Dropkick, glaube ich, gegen die Ringtreppe gezeigt hat. Und dann war quasi auch der Arm mal von Shayna Baszler angeschlagen und da hat man sich gedacht, ah ja, hier Karma ist Beep und so, ne? Und dann hat sie das ja auch verkauft, dass sie dann manche Aktionen nicht mehr richtig durchziehen konnte und so. Aber mir hat generell in ganz vielen Aktionen so ein bisschen die Energie gefehlt. Ich kann es nicht sagen, da hat irgendwie so ein bisschen der letzte Wumms gefehlt und der absolute Bruch kam für mich in der Mitte des Matches, wo ja wirklich eine Aktionsfolge überhaupt nicht funktioniert hat, wo du dann gemerkt hast, das war so ein Whip-in Clothesline-Gedönse und wo sie dann sich nochmal kurz zusammen quasi mit den Köpfen gesteckt haben, nochmal in den Lock-up gegangen sind, um sich abzusprechen und dann den Spot wiederholt haben. Und da habe ich echt in dem Moment gedacht, so, das ist schon so, bei so einem großen Event sollte sowas eigentlich nicht passieren. Klar, es kann immer passieren. Zum Glück hat man dann zum Schluss nochmal wieder den Bogen bekommen, sodass man sagen kann, okay, der Kampf war mit ein bisschen Augenzwinkern war der okay. Ne? Aber mir hat hier ganz viel Energie und Lebendigkeit und gerade für eine Mia Yim, für die das jetzt ja wirklich eine Situation gewesen wäre, wo sich hätte komplett präsentieren können. Das war ja wirklich, das war so ein Aushängeschild-Match, um es mal so auszudrücken, für sie. Das hat sie hier eben nicht genutzt. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war vorher von Mia Yim durchaus überzeugt. Das jetzt hier hat bei mir eher für so ein bisschen Zweifel gesorgt, ob sie da in der Position richtig ist. Und eine Shayna Baszler, hast du hier auch gerade vollkommen richtig gesagt, hat ja sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ne? Und
nee, da das ist es.
Schwieriges
ja.
Match.
Ich habe ja vorhin gesagt, an ihrem ersten Titelgewinn ist sie ja noch gewachsen, in gewisser Weise. Da war sie immer noch überhaupt keine gute Wrestlerin, aber sie wusste gewisse Dinge zu verkaufen einfach und vor allem auch sich selbst zu verkaufen. Dass du sie allein auch wegen ihrer Persönlichkeit und dieser Kraft, die sie ausstrahlt, schon in den Main Event stellen konntest in der Frauendivision. Ja. Überhaupt kein Problem. Aber seitdem hat sie auch keine Schritte mehr gemacht. Sie hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber seitdem dümpelt sie trotzdem qualitativ vor sich hin. Und da bei solchen Matches merkst du es dann. Dann hast du Mia Yim, die vielleicht will, aber auch ein bisschen nervös ist oder es nicht richtig kann. Und der Champion, ein Champion, der so lange den Titel hat, der muss da dann halt auch eben der Veteran sein und diesen Kampf leiten können. Und da hat Shayna Baszler mal wieder versagt. Ich will jetzt gar nicht irgendwie in Bashing ausarten oder so, dafür ist die mir eigentlich auch zu egal, aber man merkt halt, also dieses Vertrauen, was sie ihr immer geben, so richtig zurückgezahlt wird es nicht und
naja, also in früheren Matches, da war ja schon mehr Feuer drin und da wurde diese Geschichte auch
besser erzählt. Da war mehr Feuer drin, ja, aber sie muss das hier dann auch mal vernünftig ziehen. Und also, wie du schon sagtest, das tröpfelte so vor sich hin. Ich habe teilweise den Eindruck gehabt, die beiden haben genauso wenig Lust auf den Kampf wie ich gerade.
Es hat sich teilweise wirklich ein bisschen lustlos angefühlt und das hat sich ja auch alles ein bisschen auf das Publikum übertragen. Es war ja totenstill in der Halle. Also eine Crowd, die eben vorher noch super motiviert gewesen ist, war dann auf einmal wirklich sehr ruhig. Und ja, dann war das Ding irgendwann gelaufen. Also Mia Yim hat dann ja eben aufgegeben und das war's. Also jetzt haben wir Shayna Baszler weiterhin als Champion. Hurra. Kann man machen, aber ich glaube, man hat eben auch den Absprung verpasst, um wirklich dann jemanden zum Champion zu machen, weil jetzt ist es nicht mehr dieses yeah, wir haben einen neuen Champion, sondern jetzt ist es inzwischen, ja, endlich ist Baszler ihren Titel los. Ich glaube, man hat den Absprung vielleicht mit Io oder was auch immer im Vorfeld verpasst, dass die Leute wirklich einfach froh für den Contender sind. Und jetzt inzwischen ist es dann, schlägt es eher um, dass man froh darüber ist, dass eben ein bestimmter Wrestler den Titel verloren hat. Weißt du, was ich meine?
Du konntest es zwar gerade nicht hören, aber ich habe die ganze Zeit genickt. Ich stimme dir komplett zu. Genau das ist es eben. Das ist auch, was ich vorhin meinte. Das ist einfach jetzt super ausgelutscht mit Baszler in genau dieser Rolle. Die hätte schon von der Zeit, eigentlich hätten sie die so ein bisschen rausnehmen müssen. Also Titel verlieren, ein bisschen rausnehmen und dann den richtigen Moment abwarten, um sie im Main-Roster debütieren zu lassen. Ich glaube, es hätte mehr Feuer, sie dann in der Rolle zu sehen, wenn sie zum Beispiel sich auf Becky Lynch einschießt oder sowas.
Schwierige Kiste auf jeden Fall, mit Abstand das schwächste Match, was wir hier auf der Card gehabt haben, deutlich im Abstand. Weiter ging es dann erstmal, ich habe gerade schon gesagt, da gab es ein bisschen Promotion für NXT UK, also der gute alte WWE UK Champion Walter war im Publikum, sein Herausforderer Bate war im Publikum, haben sich beide ein bisschen gezeigt, die treffen ja bei NXT UK Takeover Cardiff aufeinander und dann war es auch Zeit für den großen Main Event um die NXT Championship, 2 out of 3 falls. Ja, das war auch mal wieder ein Klopper hier. Knapp an die 50 Minuten ging das Teil. Wir haben Adam Cole natürlich gegen Johnny Gargano und erste Stipulation, normales Singles-Match, dann zweite Stipulation, ein Street-Fight und dann der dritte Fall eben im Barbed-Wire-Steel-Cage. Ja, das ist ein Klopper. Und fast 50 Minuten hier. Also, wie war deine Vorfreude auf dieses Match? Weil du hast ja schon gesagt, wir hatten das jetzt schon zweimal und ich habe auch das Gefühl, dass bei einigen da schon so ein bisschen die Luft so raus war. Also man hat jetzt diesen dritten Kampf, hat man noch mitgenommen, weil man weiß ja, dass da Qualität geboten wird. Aber man hat auch irgendwie das Gefühl, so jetzt muss es enden. Oder wie war es bei dir?
Ja, genau das. Ich glaube, das ist jetzt auch halt eben gewesen, sie haben das nochmal gemacht. Sie brauchen halt auch noch die anderen Leute, um gegen Cole anzutreten oder einfach um den Titel anzutreten, die brauchten noch so einen Schubs weiter nach oben. Und man wusste halt eben einfach, dass da hohe Qualität geboten wird. Und bei mir war es halt so, es war jetzt nicht, dass ich irgendwie genervt war oder so, aber es war halt keine große Vorfreude da oder so. Ich wusste einfach, okay, ich gucke mir das an, ich werde vermutlich sehr gut unterhalten, aber ich bin jetzt nicht irgendwie super drin in dem Match. Allerdings, je weiter dieses Match ging, umso mehr Spaß hat es mir gemacht und es hat mir eigentlich die komplette Zeit über Spaß gemacht und mich unterhalten und ich habe gemerkt, wie ich dann doch immer mehr involviert war, also die beiden haben das schon wirklich sehr, sehr gut gemacht und man kann ja auch sagen, jetzt bei den großen Aufeinandertreffen der beiden, es hat kein Match ausgesehen wie ein anderes davor, ne? Also sie haben da schon wirklich Varianz reingebracht, obwohl mich ein paar Kleinigkeiten bei dem Match jetzt gestört haben.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber ich gebe dir bei allem, was du gesagt hast, absolut recht. Bei mir war es nämlich genauso. Ich war ja auch jetzt bei den letzten Matches nicht so 100% überzeugt. Ich weiß, das waren alles handwerklich gute Matches, aber hier war es jetzt so, auch durch die Stipulation, ich finde, man hat es sehr gut gemacht, da auch wirklich einen Rhythmus in den Kampf reinzukriegen, was ja bei 3 Falls nicht besonders einfach ist. Aber man hat in jedem Fall eigentlich eine eigene Geschichte erzählt, zugleich aber hatte man auch einen roten Faden, der durch die ganze Story hier geführt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir mal, lass mal hier so die einzelnen Falls mal so ein bisschen durchgehen. Also wir hatten beim ersten Fall, hatten natürlich das klassische Wrestling-Match, was hier auch so ein bisschen die Grundlage für die ganze Geschichte gebildet hat. Wir hatten natürlich auch einen Adam Cole, der mit einer Knieverletzung sich hier geplagt hat, das rechte Knie war angeschlagen. Wir hatten einen Johnny Gargano, der immer mehr ja an die Grenze gebracht worden ist, was so die nicht nur seine Kräfte angeht, sondern auch was die Nerven angeht. Das kulminierte ja dann schließlich mit diesem Cheap Shot, den es da zum Ende hingegeben hat. Wie hat dir dieser erste Fall so insgesamt gefallen? Der war ja schon mit gut über 20 Minuten recht lang.
Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das Wrestling-Match hat sich immer weiter gesteigert einfach. Sie hatten verschiedene schnelle Abfolgen drin, sie hatten eben ein bisschen Mat-Wrestling da drin, das mit den Holes und dem Bearbeiten von dem Bein hat gepasst. Da hat Cole auch noch daran gedacht zu verkaufen, dass er eine Beinverletzung hat, was dann hinterher in den anderen 30 Minuten nicht mehr der Fall war. Nee, hat mir allgemein sehr gut gefallen. Nur das Ende fand ich blöd von dem Fall. weil, ja, also klar, ich weiß, welche Geschichte da erzählt wurde und sie da sagen wollten, okay, Johnny Gargano wird jetzt so weit getrieben, dass er diese Mittel da umsetzt, bla bla bla. Aber es ist trotzdem Bullshit. Weil ganz ehrlich, du verschenkst einen Fall. Und es war jetzt nicht so, dass Gargano irgendwie schwer in der Defensive war oder so. Es war ja eher, dass Cole die meiste Zeit auf die Fresse gekriegt hat hinterher. Und den hätte er halt auch so noch knacken können. Und dann mit dem Steel Chair auf ihn einschlagen, dass er den zweiten Fall kriegt. Ja, dann hätte er nicht noch in den Käfig da gemusst. Ja, ich weiß, Suspension of Disbelief und so, aber das war hier bei mir nicht so gegeben. Weil bei sowas denke ich mir halt immer, nein, das ist jetzt dumm von dir. Klar, ich weiß, was das soll, und ich finde es ja auch lustig, wenn Adam Cole einen Stuhl in die Schnauze kriegt. Weil, er ist halt so ein guter Bösewicht. Man liebt es, ihn zu hassen. Und man liebt es, dass er auf die Fresse kriegt. Das können nicht viele Heels so gut. Aber ja, das ist so, ich weiß nicht. Das finde ich zu doof. Zu billig einfach.
Es ist natürlich eine Art und Weise, wie man hier natürlich einen Johnny Gargano irgendwo so ein bisschen schützt, dass er quasi sein Temperament hier so das Schlechteste aus ihm rausholt und er dann sagt, hier komm, scheiß drauf, ich hau den jetzt nieder, ich weiß genau, ich habe im Streetfight den Vorteil. Aber ja, das ist hier wirklich Wrestling-Logik. Wenn man da nicht drüber nachdenkt, dann ist es in Ordnung irgendwo. Aber sobald man da ein oder zwei Gedanken dran verschwendet, ergibt eigentlich keinen Sinn mehr, weil, wie du schon richtig gesagt hast, so am Boden war ja ein Johnny Gargano nicht, sondern hat die eigentlich nur aus dem Instinkt, aus dem Zorn heraus gehandelt. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Zugleich war es natürlich auch so, dass man dann einen guten Übergang geschaffen hat, hier vom ersten zum zweiten Fall natürlich. Dann gab es ja den Streetfight und ich musste schon ein bisschen lachen, als dann nicht nur Gargano ja dann weiter mit den Stuhlschlägen irgendwie nachgesetzt hat, sondern dann auch noch den Stuhl nach draußen ins Gesicht geworfen hat. Ich fand auch diese ganze Geschichte mit dem Brawl, den es dann erstmal draußen gegeben hat, dann dem Bump durch den spanischen Announce Table da, das fand ich alles gut, weil der erste Fall hat sich natürlich schon so ein bisschen gezogen. Wie gesagt, der war relativ lang, der hat so ein bisschen die Basis gebildet. Der zweite Fall dagegen war mit 10 Minuten dann relativ kurz. Auch hier, dass so ein dieser Shining Wizard an den Stuhl zum Beispiel, dass der so wehgetan hat. Naja, weiß ich nicht. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand das so innerhalb des Konstrukts des Matches, habe ich das so als gegeben einfach mal akzeptiert und mochte dann aber vor allem, dass man hier dann auch wirklich einen schnellen zweiten Fall gesetzt hat. Weil, wie gesagt, 10 Minuten, Outside Brawl und so weiter und so fort. Hat das für dich gepasst oder hast du da auch was dran zu meckern?
Jetzt der zweite Fall? Nee, da habe ich eigentlich nicht, also nichts dran zu meckern, außer dass Adam Cole halt seine Beinverletzung vergessen hat.
Ja, ja.
Das fing halt Ende des ersten Falls schon an und hinterher war es eigentlich vollkommen egal. Man hat ihm tatsächlich angemerkt, wenn es ihm wieder eingefallen ist, dass er dann mal so ganz kurz das Bein nachgezogen hat oder so. Aber war unterhaltsam und wie ich vorhin schon sagte, ich mag das ja, wenn du so einen Heel hast, wo es dir Freude bereitet, wenn er aufs Maul bekommt.
Ja.
Und wo Gargano ihn da einmal quer durch die Halle geprügelt hat, das hat halt Spaß gemacht. Und es war aber trotzdem nicht irgendwie albern überzogen oder so. Das passte zur Geschichte und zur Dramatik des Matches. Und ja, guter Fall. Ich meckere jetzt nicht.
Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Fall hier. Wir unterteilen das Match jetzt einfach mal so ganz einfach. Ja, dann kam der Käfig mit allerlei Waffen runter, ne? Also vom Vorschlaghammer über Stühle, Kendo-Sticks, Handschellen und alles mögliche war ja alles dabei,
eine Kuhglocke.
Was man.
Die wurden nicht eingesetzt, das war eine Enttäuschung.
Aber es wurden genug andere Waffen eingesetzt. Also vor allem auch die Kendo-Sticks sind hier wirklich reichlich zum Einsatz gekommen. Auch teils in Aufgabegriffen. Wir hatten Stühle, die eingesetzt worden sind. Wir hatten ja noch Tische, die dann zum Ende ja auch noch mit in den Ring geräumt worden sind. Also das war schon ganz cool, muss ich sagen. Und vor allem, ich mochte die Art und Weise, wie die beiden, du hast es am Anfang so ein bisschen kritisiert, aber ich mochte die Art und Weise, wie die beiden diesen Käfig in den ersten Minuten verkauft haben. Gerade in Adam Cole war ja wirklich so, oh mein Gott, jetzt bin ich hier in der Hölle. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Moment, ich habe das nur kritisiert in dem Kontext, dass sie es ja dann eigentlich wussten, was auf sie zukommt.
Ja, das stimmt.
Und sie das verkauft haben, als wäre das jetzt eine große Überraschung. Als ich das geschaut habe, ich wusste nichts davon, dass es angekündigt war. Da fand ich das auch gut und angemessen. Das war aber halt eben auch nicht so ganz logisch, wie dann diese Abfolge hier war. Um mal hier wieder rumzumäkeln. Aber kommen wir zu deinen Highlights. Zweimal Panama Sunrise.
Ja, und einen gab es ja auch noch von der vom Dings aus, ne, hier von der vom Rope aus. Also, das war mir schon ein bisschen viel. Johnny Gargano hat mir am Ende auch nochmal gezeigt. Also, wenn ich diesem Match hier was zu Lasten legen möchte, dann war es einfach, dass es am Ende natürlich schon ein krasser Overkill gewesen ist an diesen Superstar-Moves irgendwo, ne? Also, dass wir da so viele Canadian Destroyer gesehen haben, passt zwar natürlich zu Toronto irgendwo, aber das war ein bisschen viel. Und diese Schlusssequenz hat für mich auch nicht so 100% Sinn ergeben. Also auch, dass dann Cole flüchtet, aber dann zugleich auch er geflissentlich abwartet, bis ein Johnny Gargano dann doch irgendwie seinen Weg auf das Podest da oben gemacht hat, hat mich so ein bisschen gestört. Ja, also ich fand den dritten Fall cool, weil die Intensität war auf jeden Fall da. Aber da waren trotzdem genug Sachen dabei, die mich auch so ein bisschen angekratzt haben. Also wie war es bei dir?
Ja, ganz genau so. Also ich fand auch die Schlusssequenz nicht ganz so gelungen. Das war so ein bisschen holprig. Es waren halt ja auch so ein paar Kleinigkeiten. Einmal, ich fand auch einen Canadian Destroyer Overkill. Und es war ein Spot da drin, der mich echt gestört hat. Weil die beiden das einfach besser können. Du hast ja schon vorher in den Falls gesehen, die beiden können unfassbar gute Move-Abfolgen einfach erzählen. Vor allem, dass sie Sinn ergeben und nicht, dass es so wirkt wie, okay, das wird jetzt gemacht, damit der den Move zeigen kann oder so. Es wirkt halt wie aus einem Guss, dass das ein richtiger Kampf ist, der da gerade stattfindet. Und da war dann eine Sache, die ich richtig dumm fand. Es liegen irgendwie drei Stühle mitten im Ring. Die nimmt Adam Cole nicht, sondern er geht an den präparierten Stuhl an der Seite und zieht den runter, damit er dann, glaube ich, Johnny Gargano mit dem Kopf dagegen hauen kann.
Ja. Ja?
Und das war halt so ein Ding, wo ich eben wieder aus diesem Suspense of Disbelief rausgerufen wurde, weil das war halt einfach ein präparierter Wrestling-Spot. Und das hattest du im Rest des Matches nicht so. Und deshalb ist er halt noch stärker aufgefallen. Wenn du ihm eins vor die Oma hauen willst, nimmst du halt einen von den Stühlen, der am Boden liegt.
So ist es. Also das war auch einer von den Spots, wo ich mir gedacht habe, so, ah, der ist ein bisschen vom Setup her nicht ganz so ideal. Genauso auch der Main-Spot dann zum Schluss, wo die beiden da, wie gesagt, Johnny Gargano holt sich die Clippers, die Zange und schneidet oben ein Stückchen Barbed Wire ab. Da war ich übrigens schon mal sehr froh, dass er das schnell geschafft hat. Also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du so eine Zange hast und dann so ein Draht. Da haben wir ja auch schon ganz andere Momente gesehen, wo die da Ewigkeiten dran rumgefummelt haben, bis sie diesen blöden Draht abhatten. Hier ging das ja recht fix. Dann aber diese Flucht von einem Adam Cole, der dann auf dieses Podest geflüchtet ist, da hätte ich mir dann vielleicht ein bisschen mehr Dringlichkeit irgendwie erhofft. Und es wirkte dann eben gerade am TV schon eben sehr künstlich aufgesetzt, so im Sinne, weil dann hat ja der Ref hat dann nochmal die Leiter irgendwie zurückgezogen, damit die beiden auch nicht auf die Leiter versehentlich fallen. Ich will ja gar nichts den beiden irgendwie absprechen. Das war ein hart geführtes Match, das war ein intensives Match. Aber natürlich, hier und da war Meckern auf hohem Niveau, ne? Hier und da war dann schon ist alles ein bisschen auf den jeweiligen Spot ausgerichtet. Wie hat dir dann hier das finale Ding gefallen, wo die beiden dann da wirklich ja quasi Arm in Arm durch den Tisch geflogen sind? Ich habe mir gedacht, alter Schwede, die brechen sich doch so, und in der Art und Weise, wie sie da runterstürzen, die brechen sich doch die Schulter.
Ja, das sah richtig hart aus. Also hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. aber ja, spektakulär auf jeden Fall. Und anscheinend haben sie es ja auch gut genommen, den Spot, dass es ihnen gut geht. Ich habe mal bisher nichts gehört, dass sie verletzt sind. Und daher, geil, weil spektakulär. Aber muss dann auch nicht so oft gezeigt werden von mir aus.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe da auch wirklich meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Nichtsdestotrotz, das war ein weiteres sehr, sehr gutes Match, was die beiden hier abgeliefert haben. Persönlich, ist ja immer so schwierig, das so in der Retrospektive zu sagen, war es so, dass mich das, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen mehr emotional mitgenommen hat als das letzte Match der beiden. Was wahrscheinlich aber auch an diesen Stipulations und an dieser Eskalation der Gewalt gelegen hat, die es hier eben gegeben hat. Also, du hast es richtig gesagt, also im Endeffekt war jedes Match irgendwo anders. Und das war jetzt eben der Abschluss dieser Trilogie. Und ich glaube, das war wirklich auch eine Trilogie, die man hier mit einem lauten Knall beendet hat. Also, das war schon ein Brett, was die beiden hier wieder auf die Beine gestellt haben. Hast du da irgendwie dir Gedanken drüber gemacht, wo du diesen Kampf für dich verortest, für deine interne Rangliste?
Jetzt bei den Begegnungen der beiden gegeneinander?
Ja.
Schwierig. Also ich finde den tatsächlich, also ich habe jetzt ein bisschen dran rumgemäkelt, aber um das mal klarzustellen, ich fand den Kampf wirklich sehr gut und der hat mich da die kompletten 50 Minuten oder noch länger, die da ging, hat er mich wirklich unterhalten. Wie du schon sagtest, das war Meckern auf hohem Niveau, was wir da angekreidet haben. Ich glaube, ich fand diesen Kampf auf jeden Fall besser als das letzte Match der beiden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht das erste Aufeinandertreffen besser fand, zumindest auf dem emotionalen Level, weil eben Gargano dann endlich seinen Triumph bekommen hat.
Ah, schwierig. Schwierige Kiste. Egal wie, wir haben dann Adam Cole, der weiterhin Champion ist. Und das wurde ja dann später noch auf dem YouTube-Kanal von WWE und WWE.com gezeigt. Ein Johnny Gargano, der hier scheinbar nicht nur stehende Ovationen bekommen hat, sondern das sah ja schon sehr nach Abschied aus. Wie deutest du hier diese letzten Szenen? Da ist ja Candice LeRae ist rausgekommen, die haben ja Standing Ovations bekommen. Es kam William Regal raus und hat sich, weiß nicht, ob er sich bei ihm bedankt hat, aber hat ihm noch gratuliert, hat ihm noch mal seinen Arm hochgereckt hier. Glaubst du, das war's für Johnny Gargano bei NXT? Ist die Gargano-Story vorbei?
Ja, ist sie. ich bin mir da aus verschiedenen Gründen sehr sicher. Einmal, weil ich von etlichen WWE-Leuten jetzt schon Tweets gelesen habe mit Thank you, Johnny und sowas, ja. Dass es wirklich sehr nach Abschied klingt. Und auch, weil sie halt wirklich diese Gargano-Story nicht noch weiter erzählen können bei NXT. Und alles andere, als irgendwie um den Titel da zu kämpfen in einem doch enger gesteckten Roster oder ihn irgendwie zurückzufahren als Persönlichkeit in den Shows oder so, das wird ihm auch nicht gut bekommen. Dafür hat er sich halt zu sehr diesen Johnny-Takeover-Ruf erarbeitet. Und es ist jetzt halt wirklich an der Zeit, dass Gargano neue Aufgaben bekommt und dann eben im Sinne von Main Roster. Allerdings habe ich da halt ein bisschen Angst, wie er eingesetzt wird, weil er ist halt nicht der Größte. Und ihn dann nur bei 205 Live zu sehen, obwohl man weiß, was dieser Typ leisten kann und wie viel Spaß der im Ring macht und auch wie er Dinge verkaufen kann und ja, dass er halt auch ein authentisches Babyface ist. Ich mache mir da einfach Sorgen, aber ich mache mir momentan eh um jeden Sorgen, der im Main-Roster ist.
Ja, wir haben, glaube ich, das Thema Johnny Gargano und Main-Roster ja schon diverse Male hier beleuchtet. Ich glaube auch, dass es das war, weil für mich ist auch die Gargano-Story ist irgendwo auserzählt. Ist natürlich eigentlich ein trauriges Ende eigentlich. Ne? Er ist ja gescheitert in seinem Unterfangen, aber auch das gehört irgendwo zum Leben dazu. Und er ist immer wieder vor allem an sich selber gescheitert, weil wenn wir auch dieses Match jetzt mal für sich nehmen, ist er ja eigentlich für beide Falls zumindest zum Teil mit selbstverantwortlich, die er kassiert hat. Also das eine Mal hat sein Zorn ihn irgendwie dazu bewogen, dass er einen Adam Cole niedergeschlagen hat. Und dann beim zweiten Mal, wo er einen Fall verloren hat, ja, war das so von beiden so ein bisschen die Gier nach dem Sieg oder der Wille nach dem Sieg, dass sie sich da beide durch den Tisch gestürzt haben und beide Schaden genommen haben. Und am Ende war Adam Cole eben der Glücklichere. Aber der Allercleverste war Johnny Gargano bis jetzt ja in dieser Geschichte noch nicht, um es mal so zu sagen. Und deswegen passt das eigentlich auch hier als großes Ausrufezeichen. Und dieser Sturz durch den Tisch der beiden, finde ich, ist auch ein gutes Ausrufezeichen für die gesamte Story des Johnny Gargano, weil er hat uns irgendwie tolle Momente hier bei NXT beschert. Und jetzt mal sehen. Ich glaube auch, dass es das für ihn bedeutet, dass er jetzt in absehbarer Zeit ins Main-Roster aufsteigt. Vielleicht kurze Pause, damit man da so ein bisschen Pufferzeit zwischen hat. Mal gucken. Ich habe auch ein bisschen Angst, ob man ihn da vernünftig einsetzt, weil im Endeffekt haben wir sehr viel Talent bei WWE im Main-Roster, was eigentlich weiter oben stehen müsste und was es dann eben doch nicht schafft. Und auch vom Johnny Gargano erwartet man eigentlich, dass der eine große Rolle spielt.
Ich hätte gerne Johnny Gargano gegen Daniel Bryan.
Ja, auf jeden Fall.
Das stelle ich mir fantastisch vor.
Und Johnny Gargano gegen AJ Styles, garantiert auch geil.
Ja, oder gegen Ali.
Also gibt's genug auch noch mal gegen Aleister Black von mir aus. Also,
oder vielleicht auch mit Ali als Tag-Team. Denn mit dem müssen sie auch so langsam mal was machen. Der ist ja auch so ein leichter Edeljobber mittlerweile.
Ja, da hat man ja auch nicht so recht einen Plan. Das hat man versucht, ihn wieder aufzubauen, dann wirft man ihn wieder rein und so.
Ja, ja, aber stattdessen also, Hauptsache noch mal Randy Orton um den Titel antreten lassen. Ne? ist ja super spannend. Ne? Und so unterhaltsam, diesen waghalsigen Matches, die er da abliefert.
Ja, ich bin gespannt, wie das gegen Kofi Kingston wird, weil die Story ist ja schon irgendwo da. Also ich habe gedacht, das kann entweder eine gute erzählte Geschichte werden oder es kann das langweiligste Match auf der gesamten Card werden. Das ist so mein Tipp für das Ding.
Mit Orton mittlerweile, da tendiere ich zum langweiligsten Match.
Ja, schauen wir mal. Also ich bin tatsächlich immer noch sehr offen für Orton-Matches. Irgendwie manchmal kriegen die mich trotzdem noch. Ja, aber trotzdem, jetzt kommen wir hier zum Abschluss von NXT TakeOver. Bananenwertung und wie bewertest du das ganze Ding hier komplett?
Boah, also das ist diesmal echt schwer. Ich fand, es war ein echt gutes Takeover. Wir hatten schon auf jeden Fall bessere. Aber dafür, dass da irgendwie so allgemein ein bisschen die Luft raus ist, dass man nicht so emotional drin war und so viel Vorfreude verspürt hat, hat es überraschend viel Spaß gemacht und einen dann doch mehr abgeholt, als man mit rechnen konnte. Also gerade eben bei einem Match wie Candice gegen Io Shirai oder dann nochmal Gargano gegen Cole, das Triple Threat. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes bis sehr gutes Takeover. Bananenwertung schwierig. Ich bin ausnahmsweise mal komplett wohlwollend und drücke beide Augen zu und sage, es ist sind 6 von 8 Bananen.
Würde ich tatsächlich auch sagen. Also wenn ich jetzt so diese Card hier nehme, ich habe mir natürlich auch schon vorher Gedanken drüber gemacht, ich wäre auch bei 6 von 10 gelandet. Wenn ich die Card nehme, wir hatten einen für mich sehr unterhaltsamen Opener, das hat für mich funktioniert, trotz der etwas zähen Anfangsphase. Wir hatten ein überraschend starkes Damenmatch zwischen Io und Candice. Wir hatten ein starkes Match um den North American Title. Dann der einzige Dämpfer dazwischen, dann eben mit Shayna Baszler gegen Mia Yim und auch wieder ein richtig gutes Match zwischen Adam Cole plus zwischen Adam Cole und Johnny Gargano natürlich, plus eben auch noch dieses Segment mit Killian Dane und Matt Riddle natürlich. Also das war schon eine sehr runde Card, wie ich fand. Also wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten garantiert schon bessere Takeovers, vielleicht auch in der Gänze, die einen noch vielleicht ein bisschen mehr geflasht haben, aber vom Wrestling war das zu 90% hier alles gut, wenn ich jetzt mal das Shayna Baszler-Ding außen vor nehme. Aber das kann man alles so machen. Deswegen ist das mal wieder eine ganz klare Empfehlung hier. Und mir hat Spaß gemacht. Also, ja. Da gibt's gar nichts. Und ich will auch gar nicht irgendwie großartig drumrum meckern. Von wegen zu viele Spanish Flies und Canadian Destroyer. Das hat hier schon alles gepasst. Also ich habe mich hier über die knapp 3 Stunden sehr gut unterhalten gefühlt. Ja, dann sind wir durch. Chris, willst du noch was sagen?
Ja, ich mach noch kurz. Jetzt fällt mir hier noch mein USB-Stick hin. Ich mach trotzdem kurz Werbung. Einmal die Spieler aus der letzten Reihe gehen wieder los, zweite Staffel, wir haben 9 Folgen abgedreht, wir spielen schlechte Videospiele und trinken dabei Alkohol. die erste Folge wird am 1. September auf dem YouTube-Kanal von PC Games ausgestrahlt und danach jeden Sonntag eben eine Folge, bis die Staffel abgeschlossen ist. Hört euch mal den neuen verbesserten Play-Podcast an. Podcast über die PlayStation und Popkultur, Filme, Spiele, was auch immer. Wir besprechen jetzt zum Beispiel am Montag die komplette Tony Hawk-Reihe. hört einfach mal rein, auch auf dem YouTube-Kanal von PC Games oder auch eben auf Soundcloud oder unseren Webseiten. Ja, das war's eigentlich.
Und man kann dich und euch auch natürlich auf der Gamescom treffen.
Ach, siehste, das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Siehste?
Gut, dass du da besser Bescheid weißt als ich. Genau. solltet ihr von den Computech-Podcasts was hören oder unsere Hefte lesen, wir haben einen Leser- und Hörertreff auf der Gamescom 2019 in Köln, und zwar am 22. August, das ist der Donnerstag, um 15 Uhr. Da treffen wir uns am Computech-Stand in der Halle 10, oh, 10.1 oder 10.2? Ich glaube 10.1. am Stand A010. Müsste direkt am Eingang sein. Deshalb, falls es doch 10.2 ist und nicht 10.1, dann seht ihr das direkt, dann geht einfach die Treppe nochmal hoch.
Sehr schön, genau. Das wird garantiert auch wieder was Lustiges werden auf der Gamescom, und wer da ist, kann auch ruhig mal dem Chris schönen guten Tag sagen. Der freut sich.
Ja, ich freue mich auch über Headlock-Hörer. Mit denen kann ich wenigstens über Wrestling reden.
Das stimmt. Ansonsten, bei uns geht's hier natürlich dann weiter mit der Review zum SummerSlam. Die steht ja dann noch an, die mache ich mit Ulrich zusammen. Da setzen wir uns dann wahrscheinlich am Montagabend schon zusammen und bequatschen das Ding. Also jede Menge los, und ich hoffe, ihr bleibt da einfach mit am Ball. Und wenn ihr natürlich noch mehr von uns wollt, wisst ihr, dann gibt es Patreon und Steady. Da gibt's dann unter anderem in der Woche dann auch noch die, ja, Reisetagebücher des jungen Kai oder so in der Art. Mit dem spreche ich noch am Dienstagnachmittag über seine Erlebnisse, die er hier in Kanada, in Toronto gehabt hat. Und das gibt's dann da als Spezialausgabe. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön, lieber Chris, dass du hier dir den Sonntagnachmittag mit mir um die Ohren geschlagen hast.
Ja, gerne. Hat ja Spaß gemacht.
Ne? Und damit sind wir durch. Wir sind raus und hören uns zur Review vom SummerSlam wieder. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.